setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Wir befinden uns heute in der Allgemeinchirurgie. Operiert wird ein 20 Jahre alter junger Mann. Und zwar wird eine Appendektomie durchgeführt. Das Ganze findet minimalinvasiv statt und es wird ein Kapnoperitoneum angelegt. Nach einer Weile bemerkt die Assistenzärztin der Anästhesiologie, dass der junge Mann etwas tachykarder wird. Außerdem steigt das CO2 leicht an. Da sie davon ausgeht, dass die Narkosetiefe nicht ausreicht, korrigiert sie das Ganze und passt auch die Beatmung aufgrund des Kapnoperitoneums an, indem sie die Beatmungsinvasivität erhöht. Trotzdem bleibt der Patient tachykard und das CO2 steigt weiter. Das kommt ihr jetzt nun langsam etwas suspekt vor.
Richtig sass.
Wir müssen noch ein bisschen mehr Jugendsprache hier ein.
Nein, müssen wir ganz sicher nicht.
Keine Main-Character-Vibes. Alle, die jetzt zuhören und schon ein bisschen länger im Fach sind oder auch gerade im Studium, bei denen klingeln jetzt alle Glocken. Wir alle sind vom IMPP geprimed und wir wissen, oha, steigendes CO2. Da gibt's doch irgendwas. Da war doch was. Das große Schreckgespenst der Anästhesie, die maligne Hyperthermie.
Ja, tatsächlich muss man sagen, dass die Kollegin da wirklich was sehr Besonderes erlebt hat in dieser OP, weil wir wissen alle, dieses große Schreckgespenst der malignen Hyperthermie kursiert einfach überall. Es ist nicht so oft, aber wenn es passiert, dann sollte man sehr schnell diese maligne Hyperthermie auch wahrnehmen und behandeln. Aber wir fangen mal ganz von vorne an und gucken uns das jetzt wie immer ganz strukturiert an. Man kann sagen, dass die maligne Hyperthermie eigentlich eine subklinische Myopathie ist. Das heißt, dass die Patienten im Alltag oft keine Symptome haben, es aber durch den Kontakt mit Triggersubstanzen dann zu den typischen Symptomen kommt. An typischen Triggersubstanzen für die maligne Hyperthermie gibt es eigentlich nur zwei relevante Medikamentengruppen. Das sind einmal die depolarisierenden Muskelrelaxantien, da ist in Deutschland nur das Succinylcholin zugelassen, und dann natürlich alle volatilen Anästhetika außer das Lachgas. Es ist eine seltene pharmakogenetische Störung des Calciumstoffwechsels im Skelettmuskel und der Name kommt einfach daher zustande, dass früher als erstes eben die steigende Körpertemperatur wahrgenommen wurde und es in diesem Zusammenhang dann zu mehreren Todesfällen kam, deswegen eben die maligne Hyperthermie. Wie das Ganze mit der Körpertemperatur zusammenhängt, ob das jetzt ein Spätsymptom ist oder ein Frühsymptom, dazu kommen wir später nochmal. Letztendlich kann man aber sagen, dass die Prävalenz der MH-Veranlagung sehr schwer abschätzbar ist. Also es gibt da kaum Daten zur Inzidenz und Prävalenz. Allerdings kann man sagen, dass aus molekulargenetischen Untersuchungen hervorgeht, dass die Häufigkeit der MH-Veranlagung so auf bis zu 1 zu 2000 geschätzt wird. Die Inzidenz einer malignen Hyperthermie während einer Anästhesie wird auf so circa 1 bis 10.000 bis 1 zu 250.000 durchgeführte Anästhesien geschätzt. Daran sieht man auch einfach, es gibt keine guten Daten dazu, dass diese Range von den Daten da einfach so groß ist. Was allerdings recht klar ist, dass die maligne Hyperthermie unbehandelt in 80% der Fälle tödlich verlaufen würde. Betroffen sind vor allen Dingen Kinder, so 50% unter 12 Jahren. Ansonsten sind Männer etwas häufiger betroffen als Frauen. Wichtig ist auch, eine maligne Hyperthermie tritt oft erst nach mehrmaliger Exposition auf. Das heißt, es muss nicht die allererste Narkose im Leben sein, wo das auftritt, sondern es kann einfach auch in Operationen im weiteren Leben auftreten. Und an dieser Stelle sei vielleicht auch nochmal gesagt, es gibt auch abortive Formen. Das heißt, es muss nicht immer das Vollbild einer malignen Hyperthermie auftreten. Es kann auch einfach zu einigen wenigen Symptomen aus dem Formkreis der malignen Hyperthermie kommen.
Bevor wir zur Pathophysiologie kommen, nehmen wir doch alle nochmal einen Schluck Kaffee, schließen die Augen, versetzen uns zurück in Biologie und Physiologie und stellen uns die Zellorganellen vor. Also die Interaktion von Aktin und Myosin wird ja im Skelettmuskel durch die intrazelluläre Calciumkonzentration gesteuert. Also der Anstieg des myoplasmatischen Calciums aktiviert die Interaktion von diesen beiden und somit kommt es dann zur Kontraktion des Muskels. Und jetzt kommen wir wieder zu den Zellorganellen. Es gibt ja da sowas in der Zelle, das heißt sarkoplasmatisches Retikulum. Das ist der Calciumspeicher der Skelettmuskelzelle. Und die Calciumfreisetzung wird jetzt gesteuert über zwei Rezeptoren, die wir uns merken müssen. Einmal der Dihydropyridinrezeptor. Das ist ein Spannungssensor.
Auch Voltage-Sensor genannt.
Klingt ein bisschen cooler. Mhm. Und außer diesem Voltage-Sensor gibt es noch den Ryanodin-Rezeptor. Genau genommen den Ryanodin-Rezeptor 1. Und diese beiden bilden quasi einen Komplex. Und das ist der größte bekannte Ionenkanal, den wir kennen.
Also der Ryanodin-Rezeptor ist quasi 2-in-1-Rezeptor, aber auch gleichzeitig ein sehr großer Ionenkanal. Und durch seine Funktion als Ionenkanal sorgt der Ryanodin-Rezeptor jetzt eben dafür, dass der Calciumfluss ins Myoplasma stattfindet.
Und wenn das Calcium wieder zurück in das sarkoplasmatische Retikulum soll, dann brauchen wir dafür ATP und dann wird unter ATP-Verbrauch das wieder zurückgepumpt. Jetzt haben wir das Problem, oder besser gesagt die Pathophysiologie der malignen Hyperthermie, dass nämlich volatile Anästhetika potente Agonisten an diesem Ryanodin-1-Rezeptor sind. Es kommt dabei zu einer exzessiven Freisetzung von Calcium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum. Dabei ist der genaue Pathomechanismus aber nicht geklärt.
Ah, das lieben wir ja. Weniger für uns zum Erklären.
Und was passiert jetzt eben? Es kommt zu einer dauerhaften Muskelkontraktion mit massiv gesteigertem ATP-Verbrauch. Und das führt jetzt alles zu einem Hypermetabolismus und natürlich, das kann man sich vorstellen, einem erhöhten Sauerstoffverbrauch in der Zelle. Daraus entsteht jetzt eine generalisierte Muskelrigidität. Und das Ganze, was folgt, ist auch irgendwie logisch. Es häufen sich saure Stoffwechselmetabolite an, weil eben dieser hohe Energieverbrauch geschieht. Es entsteht dann eine Hyperkapnie, eine Laktatazidose und eben auch eine Wärmeproduktion. Das macht dann später die Hyperthermie. Und die Maximalausprägung, quasi der Worst Case in dem Ganzen, ist dann noch die Rhabdomyolyse. Das ist dann die Folge des Zusammenbruchs der Membranintegrität und der Niedergang der Muskelzelle.
Und durch den Untergang der Zellen kommt es dann natürlich auch konsekutiv zu einer Hyperkaliämie.
Einige der Symptome sind dadurch jetzt schon erklärt.
Genau, also eigentlich erklären sich alle Symptome wunderbar durch diesen Hypermetabolismus. Wir haben erstmal eben Tachykardie-Herzrhythmusstörungen, wie in unserem Fallbeispiel. Es kommt zu einer kardiozirkulatorischen Instabilität. Wir haben natürlich diesen raschen Anstieg des entidalen CO2s und eine Hypoxie, weil wir natürlich einen massiv gesteigerten Sauerstoffverbrauch und Bedarf haben. Außerdem auch noch ein recht gutes Frühzeichen ist der Masseter-Spasmus, da vor allen Dingen nach Gabe von Succinylcholin.
Da muss man allerdings dran denken, dass das Succi auch manchmal so einen Masseter-Spasmus macht, ohne dass man eine MH hat. Das kann man auch bemerken, dass wenn man Succi gegeben hat, dass es da zu einem Masseter-Spasmus kommt und das Intubieren dann komischerweise schwerer wird, obwohl man es sich ja eigentlich leichter machen wollte. Also das muss nicht unbedingt speziell sein für die maligne Hyperthermie.
Okay, genau.
Okay.
Allerdings können wir auch eine generalisierte Muskelrigidität wahrnehmen. Und durch diese Hypermetabolie kommt es dann letztendlich zu einer kombinierten respiratorischen und metabolischen Azidose mit Anschöpfung von Laktat. Wie Jana gerade schon gesagt hat, natürlich haben wir dann auch die Rhabdomyolyse recht weit hinten und dadurch auch eine exzessive CK-Erhöhung. und durch den Untergang von Muskelgewebe dann natürlich auch im späteren Verlauf eine Myoglobinurie. Zur Hyperthermie, das haben wir ja auch schon erwähnt, steckt ja auch im Namen drin, da wird man natürlich erstmal davon ausgehen, oh, das wird wahrscheinlich das Symptom der malignen Hyperthermie sein. Das war es vor allen Dingen früher, als die MH tendenziell später entdeckt wurde. Heutzutage wird es oft als Spätzeichen genannt. Was ich da jetzt ganz interessant fand, dass es tatsächlich auch in manchen Publikationen eher doch als Frühzeichen genannt wird. Da es tatsächlich in 60% der Fälle ein erstes Zeichen der malignen Hyperthermie ist, das kommt einfach daher, dass wir ja während unserer laufenden Narkose, wenn wir jetzt das Gefühl haben, ah, CO2 steigt ein bisschen, würden wir ja immer als erstes das Tidalvolumen erhöhen und unsere Beatmung einfach dahingehend anpassen. Und auch ein erhöhter Sauerstoffbedarf, den würden wir ja vielleicht nicht unbedingt als pathologisch detektieren, sondern würden erstmal denken, ah, vielleicht hat der Patient gerade ein bisschen Stress, vielleicht doch ein bisschen Schmerzreiz, wir vertiefen unsere Narkose, bieten einfach mehr Sauerstoff an und dadurch kann es eben dazu führen, dass wir so diese ersten Symptome mit diesem erhöhten Sauerstoffbedarf und einer Hyperkapnie nicht unbedingt als pathologisch wahrnehmen und sozusagen schon eine fortlaufende Therapie der malignen Hyperthermie begonnen haben. Und dann kann tatsächlich auch die Hyperthermie sozusagen ein Frühzeichen sein.
Ah, ja, das war gut erklärt.
Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Differentialdiagnosen, die wir eben auch noch im Hinterkopf behalten sollten, weil natürlich ist ein erhöhter Sauerstoffbedarf und eine Hyperkapnie jetzt nicht nur spezifisch für eine maligne Hyperthermie. Da können natürlich auch erstmal andere Dinge hinterstecken.
Genau, und zwar nennt man nämlich die maligne Hyperthermie auch gerne mal ein klinisches Chamäleon, weil es kein einziges Symptom gibt, das so ganz typisch ist. Und klinisch kann es auch von schweren Verläufen über leichte Verläufe natürlich ganz verschieden aussehen. Und deswegen ist die Dynamik immer so ein bisschen verschieden. Also müssen wir ganz sicher sein, dass es eine ist. Und die wichtigsten Differentialdiagnosen zur MH-Krise wollen wir einmal ein bisschen mit euch durchgehen. Zunächst, das ist uns, glaube ich, allen klar und das hat auch in unserem Fallbeispiel die Assistenzärztin erst gemacht, eine oberflächliche Anästhesie, also überprüfen, ist es vielleicht eine nicht ausreichende Narkosetiefe. Im Rahmen der oberflächlichen Anästhesie können wir dann auch erstmal bei der Hyperkapnie an das Kapnoperitoneum denken, auch das hatten wir in unserem Fallbeispiel. Muss man da vielleicht einfach nochmal die Beatmung anpassen? Gibt es eine Rückatmung? Ist da irgendwo ein Defekt am Respirator? Ist vielleicht der Atemkalk voll? Muss man den vielleicht tauschen? Und dann gibt es natürlich so ein paar Krankheitsbilder, die auch gerne mal mit einer Tachykardie und auch einer hämodynamischen Instabilität einhergehen. Wir denken dabei an zum Beispiel ein septisches Zustandsbild und gerade auch im Fallbeispiel, wenn wir uns jetzt in der Allgemeinchirurgie befinden, dann kann das natürlich immer auch mal sein, dass da irgendwer septisch einschwimmt. Es kann theoretisch auch eine Anaphylaxie sein, ne? Also auch das beginnt gerne mal mit einer Tachykardie. Und wenn wir jetzt mal weiter Richtung Endokrinologie denken wollen, dann könnten wir zum Beispiel auch eine thyreotoxische Krise haben oder ein Pheochromozytom. Und wer in den vergangenen Folgen von Double Shot nochmal nachhören will, da haben wir das auch schon mal besprochen. Es gibt zwei Syndrome, das maligne neuroleptische Syndrom und das Serotoninsyndrom. Die können natürlich auch so ähnlich aussehen. Vielleicht an der Stelle einfach nochmal einen neuen Kaffee machen und nochmal die alte Folge hören. Auch zur Anaphylaxie gibt es eine Folge, wer da auch nochmal reinhören will.
Das ist quasi der Klassiker. Und dann gibt es noch ein anderes Phänomen, und zwar das R oder AI, die Anästhetika-induzierte Rhabdomyolyse, wird tatsächlich von denselben Medikamenten ausgelöst, aber zugrunde liegt da eine erhöhte Fragilität des Sarkolemm. Das tritt zum Beispiel bei einer Duchenne-Muskeldystrophie auf. Und bei der R kommt es jetzt tatsächlich zu der Freisetzung von zellulären Bestandteilen. Also das ist da sozusagen der Kern dieses Syndroms. Das heißt, es kommt zur CK- und Kaliumfreisetzung und dadurch kann es zu massiven EKG-Veränderungen mit Rhythmusstörung kommen.
Wenn wir uns dann jetzt sicher sind, es muss eine maligne Hyperthermie sein, es kann nichts anderes sein. Wir haben all diese Differentialdiagnosen jetzt durchdacht und wir sind uns sicher, es ist eine MH. Dann sollten wir natürlich sofort das Narkosegas stoppen und eben diese Substanzen eliminieren, die das weiter am Laufen halten. Demnach auch dann die Frischgaszufuhr auf 100% O2 stellen und mindestens 10 Liter pro Minute Frischgasfluss einstellen, damit eben möglichst viel von diesem Narkosegas auch dann ausgespült wird. Das Atemminutenvolumen kann man auch locker mal auf das 3- bis 4-fache steigern, damit auch das ansteigende CO2 gut abgeatmet werden kann. Es versteht sich natürlich von selber, dass man auch Succinylcholin nicht wiederholt geben sollte. Also wenn nochmal eine erneute Relaxierung notwendig wäre, dann sollte man natürlich nicht depolarisierende Muskelrelaxantien nutzen. Weil wir natürlich trotzdem weiter Narkose machen müssen, sollten wir demnach auf eine Tiva umstellen. Und wem ist das noch nicht passiert? Man hat trotzdem irgendwie im Affekt nochmal an den Sevoflurane-Topf oder so gefasst. Man sollte auf jeden Fall den Narkosedampfer entfernen, dass da auch nicht aus Versehen nochmal was aufgedreht wird.
Und insgesamt kann man natürlich sagen, das ist eine Situation, die werden die wenigsten von uns schon mal erlebt haben. Da empfiehlt es sich dann natürlich umso mehr, einfach auch nach CRM-Richtlinien zu handeln und einfach ganz wichtig, ganz klare Kommunikation, Aufgaben gut verteilen und all diese Leitsätze sozusagen zu verinnerlichen und umzusetzen, weil das ist natürlich für alle Anwesenden auch eine mitunter sehr fordernde Situation und eben nicht das, was wir so alltäglich im Alltag machen. Da ist es jetzt dann auch sehr essentiell, dass wir einfach die Oberärztinnen informieren, vor allen Dingen eben Hilfe holen. Wir brauchen viele Hände. Dantrolen muss natürlich angefordert werden. Es gibt in den meisten OPs oder sollte in den meisten OPs einen definierten Ort geben, wo Dantrolen aufbewahrt wird. Den sollten alle kennen. Und dann brauchen wir natürlich auch mehr Pflegekräfte. Also mindestens 2 Pflegekräfte sollten im Saal vor Ort sein. Und letztendlich müssen wir natürlich auch den Operateur informieren. Klar, wenn da erstmal viel los ist, da wird der Operateur vermutlich auch schon selber merken, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Aber klar, daran sollte man auch denken, da einmal kurz zu diskutieren, inwieweit die OP fortgeschritten ist. Ich meine, das wissen wir natürlich, wo wir in der OP stehen, aber dass man einfach schaut, macht es Sinn, die OP zu Ende zu führen oder können wir den Eingriff hier unterbrechen bzw. abbrechen. Und dann ist natürlich die einzige kurative Therapie die Dantrolengabe. Und da gibt es jetzt einiges zu beachten. Ich glaube, die meisten haben schon mal zumindest im Hinterkopf, Dantrolen, da gibt es doch so ein paar Besonderheiten. Dantrolen blockiert erstmal den Ryanodin-Rezeptor und somit dann eben die unkontrollierte Freisetzung von Calcium in das Sarkoplasma von unserer Skelettmuskelzelle. Und Dantrolen ist und bleibt die einzig verfügbare spezifische Therapieoption bei der MH. In allen Anästhesiebereichen, in denen mit diesen Triggersubstanzen gearbeitet wird, muss Dantrolen auch vorgehalten werden. Außer wenn man nachweist, dass man wirklich nicht mit den Triggersubstanzen arbeitet, dann nicht. Aber ansonsten wird empfohlen, 36 Flaschen mindestens vorzuhalten. Und es sollte immer die Option geben oder ganz klar geregelt sein, wo ich dann im Notfall auch noch mehr Flaschen nachbestellen kann. In den meisten Fällen gibt es dann tatsächlich so einen Dantrolen-Koffer, wo alles gut zusammen verpackt ist. Hier wird jetzt ganz deutlich, warum wir vor allen Dingen viele Hände brauchen. Dantrolen wird nämlich jetzt in der Situation einer malignen Hyperthermie mit 2,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht verabreicht. Und in einer Flasche Dantrolen haben wir 20 Milligramm. Da ist auch ganz wichtig, diese Flasche wird mit 60 Milliliter Aqua aufgelöst. Und das Auflösen dauert wirklich extrem lang. Das heißt, da brauchen wir wirklich viele Leute, die uns einfach nur das Dantrolen auflösen. Und wirklich nochmal dran denken, es sind 60 Milliliter Aqua und nicht 50. Das geht schon in eine Perfusorspritze rein, aber muss man halt einmal aufpassen, dass wir auch wirklich mit 60 Milliliter auflösen. Es muss wirklich viel geschüttelt werden, also das braucht einfach Zeit. Das Ganze wird dann IV verabreicht. Da ist zu bedenken, dass wir im besten Fall noch einen neuen Zugang legen, weil Dantrolen ist wirklich alkalisch, ich glaube pH 9,0, 9,5. Das heißt, da wollen wir ein Paravasat unbedingt vermeiden. Und wenn wir das jetzt nochmal für einen 80-Kilo-Patienten berechnen, wir haben die initiale Dosis von 2,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann benötigen wir für diesen 80-Kilo-Patienten schon auf jeden Fall mal 10 Flaschen. Das heißt, das dauert einen Moment. Die initiale Dosis von 2,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht würden wir dann auch entsprechend wiederholen, bis die hypermetabole Reaktion sistiert. Das kann tatsächlich auch schon mal in einer Totaldosis von bis zu 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht enden. Wenn wir jetzt merken, sind schon irgendwie bei Dosen von 10 bis 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und es tritt immer noch keine Veränderung ein, dann wäre auch der Zeitpunkt, unsere initiale Diagnose nochmal zu überdenken und vielleicht doch nochmal unsere Differentialdiagnosen in Betracht zu ziehen. Die klinische Wirkdauer von Dantrolen beträgt so 5 bis 8 Stunden. Tatsächlich hat Dantrolen auch so eine gewisse muskelrelaxierende Eigenwirkung. Das heißt, man sollte da auch in Betracht ziehen oder vermehrt auf Anzeichen von einer Muskelschwäche, da vor allen Dingen auch vielleicht einer Atemschwäche denken. Und wenn man da Symptome hat, dann natürlich auch frühzeitig eine Überwachung anstreben. Insgesamt ist ganz klar zu sagen, je früher Dantrolen gegeben wird, desto geringer ist die Letalität und Morbidität.
Kommen wir doch mal zur symptomatischen Therapie. Was machen wir denn jetzt weiter? Alles eigentlich so ein bisschen symptomorientiert, das ist logisch. Also, wenn unser Patient wirklich eine erhöhte Temperatur annimmt, und das haben wir ja jetzt schon ausführlich besprochen, wie das ist mit der Hyperthermie, dann kann man tatsächlich aktiv kühlen. Man sollte aber die Patienten nicht unter 38,5 Grad kühlen. Natürlich möchten wir auch gerne ein Labor abnehmen. Ganz besonders interessieren uns hier Elektrolyte, Laktat, CK, Transaminasen, Myoglobin. Wir machen natürlich auch regelmäßig BGAs und wir beurteilen den Muskeltonus. Allgemein natürlich richten wir uns so ein bisschen nach der Hämodynamik. Wir brauchen eventuell ein erweitertes Monitoring, vielleicht eine arterielle Kanüle, vielleicht periphere Zugänge, vielleicht auch unbedingt einen Blasenkatheter. Denn wir haben schon gehört, falls es tatsächlich zu einer Rhabdomyolyse kommt, dann möchten wir eine forcierte Diurese durchführen. Und zwar sollte die Diurese dann am liebsten bei 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde liegen. Wir beobachten weiterhin das entidale CO2 und passen die Beatmung an. Im Falle einer metabolischen Azidose können wir auch puffern, zum Beispiel mit Natriumhydrogencarbonat oder auch Trispuffer. Kommt es zu einer Tachykardie, und das ist ja sehr wahrscheinlich, und zu Herzrhythmusstörungen, kann man an Beta-Blocker denken, bei therapieresistenten Herzrhythmusstörungen auch an Amiodaron. Aber mal kurz nachgedacht, es gibt natürlich die Kontraindikation für Calcium-Antagonisten. Auch da symptomatisch sollte der Blutdruck sinken, dann nehmen wir Vasopressoren zu Hilfe, wir geben ganz viel Volumen, das haben wir gerade schon gesagt. Und man kann natürlich auch Inotropika erwägen. Bei einer Hyperkaliämie hilft uns auch die forcierte Diurese. Wir können das auch gerne mal mit Schleifendiuretika ein bisschen anschubsen. Und der alte Trick, Glucose-Insulin-Infusion, der kann auch so ein bisschen dazu führen, dass das Kalium nochmal sinkt, weil es in die Zelle wieder aufgenommen wird. Sollte das Ganze jetzt aber therapierefraktär sein, dann kann es natürlich durchaus sein, dass man eine Dialyse braucht. Zur Diurese sei auch erwähnt, dass in Dantrolen tatsächlich auch Mannitol enthalten ist. Das heißt, allein da kommt es wahrscheinlich schon von selbst zur Diurese, weil wir haben ja auch schon gehört, wie viel Dantrolen man tatsächlich in den Patienten da reingibt. In der Leitlinie findet man dann auch noch, dass die Empfehlung gilt, die Patienten Low-Dose zu heparinisieren, um einfach eine Prophylaxe durchzuführen, weil es durchaus zu einem Dick kommen kann. Und da empfiehlt sich dann ebenfalls, dass man regelmäßig die Gerinnungsparameter kontrolliert. Erwähnenswert ist auf jeden Fall hier noch, es ist ja immer so ein bisschen schwierig, die MH zu erkennen. Und es ist auch keine Schande, wenn man sich da manchmal nicht sicher ist. Wir denken jetzt auch gerade mal noch an das intensivstationäre Setting, denn da haben wir ja auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel mit einer Anaconda eine Sedierung durchführen mit Narkosegas. Und auch da kann es natürlich passieren, dass Patienten eine MH getriggert bekommen. Und das ist manchmal eben nicht so deutlich. Und es gibt tatsächlich eine MH-Hotline in Deutschland. Die kann man einfach zur Not ja googeln, aber die existiert und da kann man natürlich auch anrufen und die beraten einen dann auch, weil die kennen sich dann auch ein bisschen besser aus und das ist natürlich auch keine Schande, wenn man sich solche Hilfen zunutze macht.
Und dann gibt es ja auch noch so den gesamten Bereich, das fragt ihr euch jetzt vielleicht auch, wo das jetzt abgeblieben ist. Wir können ja auch die Situation haben, dass wir eben eine gute Anamnese gemacht haben, da schon Hinweise auf eine eventuelle MH-Disposition haben, wo wir dann natürlich daran denken, wie war das nochmal mit der triggerfreien Narkose? Aber da wir jetzt heute den Rahmen nicht sprengen wollten und das jetzt eigentlich schon so ein ganz rundes Gesamtbild der MH ist, gibt es eventuell im nächsten Monat eine Folge zur triggerfreien Narkose, um das Ganze dann nochmal ein bisschen zu ergänzen. Wie ging es denn jetzt für unseren Patienten weiter?
Das Entscheidende war natürlich, dass die junge Assistenzärztin in unserem Fallbeispiel sich erstmal Hilfe geholt hat, weil sie sich nicht so ganz sicher war, was da gerade los ist. Die Diagnose einer MH wurde dann doch als sehr wahrscheinlich angesehen. Im Prinzip ist all das an Maßnahmen passiert, was wir gerade besprochen haben. Die symptomatische Therapie wurde eingeleitet und als wichtigste Maßnahme hat der Patient natürlich ganz schnell dann Dantrolen bekommen. Zur Überwachung ist der junge Mann dann auf die Intensivstation verlegt worden und bei unauffälligen Laborparametern am nächsten Tag verlegt worden.
Und natürlich hat er noch einen Anästhesieausweis mitbekommen, damit für die nächste Narkose eine triggerfreie Narkose geplant werden kann.
Kommen wir zu unserem Fun Fact.
Der Fun Fact kommt heute mal wieder aus dem Bereich des Kaffees. Tatsächlich steht als Triggersubstanz für die maligne Hyperthermie immer auch so ein bisschen im Raum, dass das Koffein das auslösen kann. Das ist zum Glück, da kann ich alle beruhigen, in vivo nicht der Fall. Glück gehabt. Aber tatsächlich gibt es für die Diagnostik der MH.
Jetzt, wo du es sagst, wird mir ganz warm.
Naja, zu viel Kaffee ist auch nicht immer gut.
Mach auch Tarikat?
Ja, Herzrhythmusstörung.
Oh mein Gott.
Ja, zurück zum Fun Fact. Genau, also in vitro kann tatsächlich Koffein eine MH auslösen oder damit kann man eine MH detektieren. Zur Diagnostik auch da ein kleiner Cliffhanger zum nächsten Monat und zur nächsten Folge. Aber hier sei einfach gesagt, wir nehmen alle mit. In vivo kann Koffein keine MH auslösen.
Machen wir doch mal eine Zusammenfassung. Die MH ist eine ganz seltene Störung des Kalziumstoffwechsels. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine MH mal antreffen, ist tatsächlich sehr gering. Die Prävalenz ist gar nicht so richtig abschätzbar.
Die Triggersubstanzen sind depolarisierende Muskelrelaxantien, also unser Suki, und volatile Anästhetika.
Pathophysiologisch müssen wir uns merken, die entscheidenden Übeltäter sozusagen sind die Rezeptoren, die Dihydropyridinrezeptor und der Ryanodinrezeptor 1.
Über die eine massive Kalziumfreisetzung in den Muskel stattfindet und so eine hypermetabole Stoffwechsellage auslösen.
Weil nämlich die volatilen Anästhetika potente Agonisten am Ryanodinrezeptor sind.
Schön.
Mensch, das war quasi ein rhetorischer Doppelpass.
Ja. Durch die dauerhafte Muskelkontraktion haben wir jetzt natürlich einen erhöhten ATP-Verbrauch und das löst jetzt unseren Hypermetabolismus mit erhöhtem Sauerstoffverbrauch aus. Dementsprechend sind auch alle Symptome daran gekoppelt. Wir können Tachykardie-Herzrhythmusstörung vorfinden, eine kardiozirkulatorische Instabilität, vor allen Dingen aber auch einen raschen CO2-Anstieg, eine Hypoxie.
Außerdem natürlich eine generalisierte Muskelrigidität. Die Azidose haben wir schon so ein bisschen eingeleitet und im schlimmsten Fall kommt es zur Rhabdomyolyse mit CK-Erhöhung und Myoglobinurie.
Außerdem, wie der Name schon sagt, haben wir natürlich auch eine Hyperthermie. Ob die jetzt spät oder früh Zeichen ist, das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden.
Wichtigste Differentialdiagnosen einer MH-Krise sind eben die oberflächliche Anästhesie, die Sepsis, die Anaphylaxie, so Sachen wie thyreotoxische Krise oder auch unsere Syndrome, wie zum Beispiel malignes neuroleptisches Syndrom oder Serotoninsyndrom.
Unsere Sofortmaßnahmen sind an erster Stelle der Stopp der Triggersubstanzen und damit dann natürlich auch Umstellung auf ein anderes Anästhesieverfahren. Wir erhöhen den Frischgasfluss und geben 100% Sauerstoff. Wir erhöhen das Atemminutenvolumen und holen uns natürlich schnell viel Hilfe. Die einzige spezifische Therapie stellt unser Dantrolen dar. Hier auch nochmal ein paar Besonderheiten beachten. Wir brauchen viele Menschen, um das aufzulösen. Und wir brauchen vor allen Dingen viele Flaschen vom Dantrolen.
Und die weitere Therapie wird symptomatisch durchgeführt. Die Patienten sollten nach dem Ereignis auf jeden Fall intensivmedizinisch überwacht werden, da es auch später noch zu verschiedenen klinischen Symptomen kommen kann und eine weitere Therapie vonnöten sein kann.
So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Doubleshot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.